Einen schönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde des JWR Podcast. Ausgabe 45.
Ja, von mir schönen guten Abend, liebe Zuhörer. Ich habe heute auf Arbeit wieder so einen gut gelaunten Bauarbeiter laut pfeifend an der Baustelle, in der Baustelle herumlaufen sehen. Und da werde ich mal wütend, wenn jemand auf Arbeit gut gelaunt ist. Das macht mir schlechte Laune. Du weißt, wie es ist, vor allem am frühen Morgen. Und da musste ich an etwas denken, das ich vor einer ganzen Weile mal vorbereitet hatte. Und zwar ist es in einigen Kulturen auf der Welt weit verbreitet, beziehungsweise der Aberglaube ist weit verbreitet, dass wenn man pfeift und oder in der Nacht pfeift, etwas Böses passiert. Und in vielen verschiedenen Kulturen auf der Welt soll das Pfeifen böse Energien oder böse Geister anziehen. Das finde ich ganz spannend. Hierzulande ist Pfeifen ja so eher ein Zeichen von guter Laune. Oder man hat zu viel Luft im Kopf. Wenn, wie gesagt, bei mir auf der Arbeit allerdings jemand schon früh morgens pfeifend zur Tür rankommt, bekomme ich schlechte Laune. Ja. Und Pfeifen ist ja auch schon seit eh und je ein Verständigungs- oder ein Warnsignal. Ne? Finde ich, das kann man auch drüber reden. Auch ein spannendes Thema eigentlich. Hört sich ein bisschen langweilig an, aber es ist ein ganz spannendes Thema. Und ist nicht überall mit etwas Gutem verbunden. Pfeifen lädt böse Entitäten ein, dem Pfeifenden zu folgen, sagt man in verschiedenen asiatischen Kulturen zum Beispiel. In China und Korea lädt man den Legenden nach böse Geister damit zu sich nach Hause ein, wenn man pfeift. Man läuft also durch die Straßen und pfeift ein Liedchen und die bösen Entitäten hören das und denken, ja, da gehe ich mit. Genau. Und in
Weißt
Japan.
du, wie weit verbreitet dieser Glaube dort in diesen Kulturen ist?
Ist natürlich so wie fast überall, wenn in den Großstädten, in denen schon ein bisschen moderner zugeht, ist das natürlich, hat sich das ein bisschen verflüssigt so mit der Zeit, das Ganze, aber ja, abseits, ne, in manchen Gebieten, da ist es schon noch sehr präsent, ne, konnte ich feststellen, als ich da ein bisschen recherchiert hatte. Ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen, dass in Japan es noch einen ganz anderen Hintergrund hat, warum man manchmal böse Blicke erntet, wenn man nachts pfeifend durch die Straßen schlendert. Vor langer Zeit haben sich dort Diebe und Einbrecher mit Pfiffen verständigt, um festzustellen, ja, wo es sich lohnt einzubrechen. Ne? Also wird das dort auch gar nicht gerne gesehen. Finde ich ganz spannend. Also hat Spaß gemacht, diese Themen zu recherchieren. Ich weiß gar nicht, für was ich das mal vorbereitet hatte. Schlangen soll es anlocken, laut japanische Legenden. Allerdings geht man davon aus, dass das Wort Schlange in diesem Kontext so als Metapher steht für Neid. Wenn man also gut gelaunt gepfiffen hat, weil man vielleicht, weil jemanden, ja, weil einem was Gutes passiert ist, konnte es sein, dass einer deiner Nachbarn dich hat pfeifen hören und sich darüber geärgert hat, dass dir was Gutes widerfahren ist, dass du fröhlich bist und er dir etwas Böses wünscht. So, also in dem Kontext könnte man das sehen, ne? Dass die Schlange jetzt nicht wirklich dafür steht, dass dir Schlangen in dein Haus folgen, wenn du pfeifst, sondern dass es da jemanden gibt, der dir, ja, dein Glück nicht gönnt.
Was mir da spontan einfällt, zum Thema Diebe, es gibt ja auch in der, ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, in irgendeiner Dokumentation mit Sicherheit, gibt es ja auch in bestimmten Diebesgruppen ja auch Zeichen, die an Häuser gemacht worden sind, wo es sich eventuell lohnt einzusteigen oder wo es halt sich nicht lohnt einzusteigen, weil da vielleicht ein Wachhund ist oder sonst wie etwas. Das ist da auch in dieser, ja, nenn es wie es willst, aber es ist eine Diebesgilde dann vielleicht in dem Fall. Oder auch, sage ich mal, ein ungeschriebenes Gesetz als Dieb vielleicht, dass man das kennzeichnet für den zukünftigen Einsteiger, dass es sich hier nicht lohnt einzusteigen. So krass das auch klingen mag, aber das gibt es wirklich.
Ja, auch ich habe davon gehört. Da gibt es einen speziellen Ausdruck dafür. Mir fällt da nicht ein. Leute, wenn jemand von euch das weiß, schreibt es mal in die Kommentare rein. Für diese Zeichen gibt es da so ein spezielles Wort. Genau, wie du schon sagst, da wird eben an die Tür mit Kreide oder irgendwie reingeritzt. So ein spezielles Zeichen und dann, ja, wie du sagst, da ist ein Hund oder da gibt es nichts zu holen oder hier gibt es viel zu holen. Das ist interessant, ne? Und beängstigend. Das wird ja auch heute noch praktiziert. Vor ewigen Zeiten hat man Geister mit so einem pfeifenden Ton angelockt. Man wollte eben mit den Geistern kommunizieren, wollte sie um verschiedene Dinge bitten, um Glück und um Geld oder um reiche Ernte. Und diese Geister, die hat man mit sogenannten Schwirrhölzern angelockt. Da hat man eben eine Schnur genommen und hat dran ein Stück Holz mit einem Loch darin rangebunden. Und das hat man eben ganz schnell rumgewirbelt in der Luft. Und das hat eben einen pfeifenden Ton erzeugt. Und damit wollte man Geister anlocken. Ja, die einem was Gutes tun. Ich finde das so spannend, wie Leute vor vielen, vielen Jahren, Jahrhunderten, Jahrzehnten vielleicht sogar nur getickt haben. Das ist so spannend. Und dieser Aberglaube und der sich zum Beispiel auch in Märchen wiederfindet. Leute, ich hab ein Märchen entdeckt oder wiederentdeckt, das ist so skurril, das ist von den Gebrüdern Grimm und das ist so skurril. Bei dem Märchen hat es mir fast die Schuhe ausgezogen. Ich meine, Märchen sind manchmal brutal und ja, mir ist bewusst, dass Märchen manchmal grausam sind. Der böse Wolf wird aufgeschlitzt und ersäuft im Brunnen. Die böse Hexe verbrennt irgendwie qualvoll im Ofen und so weiter und so fort. Aber das Märchen ist schon irgendwie eine andere Hausnummer hier, ne? Das Märchen heißt der Machandelbaum. Wir haben eine junge Frau, die sich nichts sehnlicher wünscht als ein Kind, zusammen mit ihrem reichen Mann. Und eines Tages im Winter steht die Frau unter dem Machandelbaum im Hof und schält sich einen Apfel mit ihrem Messer. Und dabei schneidet sich die Frau in den Finger und sieht, wie das Blut in den Schnee tropft. Und hier sehen wir gleich ein paar Parallelen zu einem anderen Märchen. Und da sagt sie zu sich selbst: Hätte ich doch ein Kind so rot wie Blut und so weiß, wie der Schnee. Kennen wir irgendwo her, oder Leute? Das haben wir schon mal gehört in dem Märchen. Und ja, dann vergingen so die Monate und die Wochen und die Frau wurde schwanger. Im 7. Monat aß die Frau die Früchte von dem Machandelbaum und wurde langsam schwächer und sie wurde krank. Und also sagte zu ihrem Mann: Wenn ich sterbe, dann begrab mich bitte unter diesem Baum. Und als der 9. Monat gekommen war, dann kam auch ihr Kind zur Welt. Weiß wie der Schnee und rot wie Blut. Wie gesagt, kennen wir irgendwoher. Leider ist die Frau nach der Geburt verstorben und ihr Mann legt sie eben unter den Baum zur letzten Ruhe und die Zeit verging und der Mann hat neu geheiratet, hat eine neue Frau und mit ihr hat eine Tochter und sein erstes Kind war aber ein Junge und den konnte die Frau so gar nicht leiden. Also der Junge war von der ersten Frau, die gestorben ist, ne? Er war ihr so ein Dorn im Auge, denn sie hat vermutet, dass wenn der Mann mal irgendwann sterben sollte, dass der Junge eben sein Erbe antritt und die Frau leer ausgeht. Und so behandelt sie den Jungen sehr schlecht, stößt ihn, schlägt ihn und er lebt in ständiger Angst vor der Stiefmutter. Die böse Stiefmutter ist auch immer so ein Motiv in den Märchen, ne? Das ist, das sich immer wieder abzeichnet. Naja, eines Tages, als die Frau in der Kammer im oberen Teil des Hauses war, kam die Tochter zu ihr und sie sagt, ich möchte einen Apfel, Mutter, ich möchte einen Apfel. Und die Mutter öffnet so eine schwere Holztruhe mit so einem ganz großen, scharfkantigen, schweren Schloss und möchte da einen Apfel rausholen. Die Äpfel liegen also in dieser Truhe. Komisch, ich weiß nicht, wie man das interpretieren soll, wenn man was rein interpretieren möchte, dass die Äpfel eben in dieser Kiste liegen, aber es passt natürlich zu dem, was danach passiert. Das Kind sagt, Mutter, Mutter, gib auch meinem Bruder einen Apfel. Und die Mutter sagt, okay, wenn er aus der Schule kommt, dann bekommt er auch einen Apfel. Und als sie den Jungen eben vom Fenster aus sieht, nimmt sie den Apfel, dem Mädchen den Apfel wieder weg und sie sagt, du sollst ihn jetzt nicht eher bekommen, als dein Bruder ihn bekommt. Und sie legt den Apfel wieder in die Kiste. Und als der Sohn zur Tür reinkommt, dann hat die Frau, ganz freundlich, getan und sagt, mein Junge, möchtest du einen Apfel haben? Und sagt der Junge, ja. Und sie gehen zur schweren Kiste und er beugt sich über die Kiste. Und in dem Moment schlägt die böse Stiefmutter mit voller Wucht die Kiste zu. Und so wird dem Jungen, dem armen Kerl, der Kopf abgeschlagen und der Kopf fällt in die Kiste. Leute, ist das ein abgefucktes Märchen? Es wird noch schlimmer, aber vielleicht möchtest du schon mal was dazu sagen, Dean.
Wie kann denn das jetzt noch schlimmer werden? Fahre bitte fort. Ich möchte jetzt erstmal die ganze Story hören, weil ich bin gerade schockiert. Aber vielleicht mal grundsätzlich vorweg. Diese Dinge, die du erwähnt hast in diesem Märchen. Gibt es Menschen, die daran glauben, dass Märchen auch wahre Geschichten beinhalten, also nicht nur Geschichten sind?
Ich habe mich wirklich Nicht wahnsinnig viel. Da gibt es interessante Menschen, die sich damit befassen. Da kenne ich auch einige sehr gut. Und wir hatten mal zu den Anfangszeiten von Sagenhaft und Sonderbar einen Podcast mit jemandem, der uns da viel drüber erzählt hat. Ich kann da das alles überhaupt nicht wiedergeben. Das wäre jetzt echt noch stümperhafter, als es eh schon ist. Aber es steckt da überall so ein bisschen ein wahrer Kern mit drin in den Geschichten. Und die Geschichten, die vermitteln ja am Ende auch immer so eine Art Moral in der Regel, die dann ja aufzeigen soll, hätte das nicht getan, wäre das nicht passiert. Ja, oder ich soll dich ja zum Denken, zum Nachdenken anregen. Und zur Vorsicht im Zweifel. Also, es steckt überall so ein wahrer Kern drin. Wo du ihn suchst in der Geschichte, es bleibt dir überlassen, ne?
Ja,
Und
Moment mal, aber der wahre Kern, was ist denn per Definition jetzt der wahre Kern? Weil willst du mir damit sagen, dass der wahre Kern auf einer wahren Begebenheit beruht, sodass diese Geschichte erst entstehen konnte? In der
nehmen wir mal.
Form, wie sie geschrieben wurde auch.
Nehmen wir zum Beispiel mal die Geschichte von Hänsel und Gretel. Das ist jetzt nur so ein Gedanke von mir. Also die zwei Kids laufen von zu Hause weg, weil die Mutter, die böse Stiefmutter, sowieso vorhat, sie im Wald auszusetzen. Es ist immer die böse Stiefmutter. Und sie gehen eben in den Wald, finden das Haus der Hexe, jada jada, die Geschichte kennt jeder. Die Hexe möchte die beiden gefangen halten. Das Mädchen muss arbeiten, der Junge soll gegessen werden von der Hexe. Und am Ende stoßen sie die böse Hexe in den Ofen und die Hexe verbrennt. Leben glücklich bis an ihr Lebensende, bla bla bla. Kann natürlich auch aus einer wahren Begebenheit entstanden sein. Das ist nur so ein Gedanke jetzt von mir, ne? Woher es natürlich wirklich kommt, das weiß ich nicht. Dass vielleicht Kinder entführt wurden von einer verrückten alten Frau und getötet, vielleicht gegessen, wer weiß, getötet wurden. Und daraufhin hat man diese Geschichte erfunden, um den Kindern eben ein bisschen Angst zu machen, damit die Kinder eben vorsichtig sind und nicht mit Fremden mitgehen, ne? Und das wäre so ein Gedanke von mir. Und das wäre so ein wahrer Kern, der dahinter stecken könnte, ne? Das alles, was ich jetzt gesagt habe, ist eine, eine Idee. Ist jetzt nicht kein Fakt.
Aber kommt das denn für dich in Frage? Weil es gibt ja so, sag ich mal, klassisch Gebrüder Grimm, wie viele Märchen haben die geschrieben? 100? 200? Also du kannst mir nicht erzählen, dass die das alles auch erlebt haben, was die dann auch niedergeschrieben haben, wo irgendwo vielleicht auch zu gewissen Grade auch ein wahrer Kern dahinter steckt. Also wirklich in Form von, da ist wirklich was passiert. Ich vergleiche es jetzt mal ganz logisch, wie das ist, also wirklich mit dem, damit Leute verstehen, was ich damit meine, wie mit der Bibel. In der Bibel stehen ja ganz konkrete Ereignisse drin, ja, und so möchte ich das jetzt von dem Text her, was da jemand geschrieben hat in dem Märchen, auch so analytisch herangehen, zu sagen, ist das, was da inhaltlich vorkommt, auch wenn das umschrieben sein mag, kommt das wirklich von einem wahren Erlebnis, von einer wahren Begebenheit, die dann in ein Märchen reingeschrieben worden ist? Und die zweite Frage vor allem auch, vor allem Hänsel und Gretel als Beispiel. Wenn dieses Märchen geschrieben und verfasst worden ist, mit welcher Intention wurde dieses Märchen denn herausgegeben? Weil das ist ja jetzt ja mal nicht ein relativ freundliches Märchen, zumindest zum Ende hin nicht mehr. Das heißt, gibt es da vielleicht wirklich den konkreten Anhaltspunkt, dass es irgendwo wirklich, wie du das sagst, ne? Vielleicht gab es früher häufig Entführungen zu dieser Zeit auch, dass man da vielleicht so ein, ja, eine gewisse Awareness vielleicht schaffen wollte für die Kinder in dieser Zeit. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann finde ich dieses Märchen an sich ja jetzt nicht wirklich schön für Kinder. Und da gibt es ja auch einige, die man ja heute auch kritisch dann, vielleicht nicht nur heute, sondern auch in den letzten 20, 30 Jahren betrachtet, wo man sagt, das sind vielleicht Märchen, die erzählt man ja auch nicht mehr. Zum Thema, da erinnere ich mich zum Beispiel noch dran, meine Schwester ist ja ein paar Jahre jünger als ich, Struwwelpeter, das durfte meine Schwester nicht konsumieren. Da hatte meine Mutter gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Und ich habe es meiner Schwester trotzdem gezeigt, aber da hat sie gesagt, das geht nicht mehr, das passt nicht mehr in die Zeit. Und das war vor 25 Jahren.
Es ist ja erstmal so, dass Gebrüder Grimm viele dieser Geschichten zusammengetragen haben und nicht selbst geschrieben haben. Also es sind Überlieferungen, also überlieferte Geschichten, ne, die Leute sich erzählt haben. Die haben die aufgefangen, nachgeschrieben, teilweise umgeschrieben, ne, neu aufgelegt. Viele dieser Märchen sind im Original wirklich grausam. Also heute,
Kann
wenn du
man die weiter zurückdatieren, wenn du das sagst, wenn die das umgeschrieben haben, dass man nochmal weiter zurückdatieren kann, von wo der konkrete Ursprung ist?
das kann ich dir jetzt hier auf die Husche nicht sagen, aber es ist natürlich, es ist Tatsache, dass die Märchen zusammengesammelt wurden und ja, neu aufgelegt wurden, ne? Also es gibt, hey, manche Märchen, wenn du jetzt heute liest, die sind so romantisch, die klingen so romantisch, ne? Was war das nicht? Dornröschen, glaube ich, war das nicht. Im Original wird der Dame ein Kind gemacht, ja, während sie schläft, in 100-jährigen Schlaf. Also da kennt der Typ nichts, ne? Das kannst du natürlich heute nicht mehr so rüberbringen, nicht mehr so schreiben, diese Märchen. Das wurde natürlich alles ein bisschen entschärft im Laufe der Zeit. Das ist klar. Die Märchen waren brutaler und irgendwann hat man gemerkt, das kannst du den Kindern nicht so vorsetzen. Wir wollen damit ja auch ein bisschen Kohle verdienen. Und da wurden die Märchen alle so ein bisschen romantischer. In der Originalfassung waren viele Märchen, nicht alle, ganz schön heftig, würde ich sagen. Ne? Ich habe so ein Buch hier von den Gebrüdern Grimm mit so originalen Märchen. Da werden Menschen, was weiß ich, von Mauern erschlagen und was weiß ich nicht alles. Also da ist schon krasses Zeug dabei. Und zu solchen Märchen gehört auch das hier, was ich eben angesprochen habe, bei dem armen Junge der Kopf abgeschlagen wird und der wollte doch nur einen Apfel haben, ne? Und wie es weitergeht auf jeden Fall, ist, dass die Mutter, ja, die Mutter bekommt Angst. Die Stiefmutter bekommt Angst, dass sie jetzt Ärger bekommt mit dem Vater des Jungen. Und sie versucht dem Mädchen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Da ist wirklich alles dabei, was ein guter Krimi beinhalten muss. Und sie überlegt, wie man das Mädchen zusammen überlegt man, wie man das Mädchen vor größerem Schaden oder vor größerer Strafe bewahren könnte. Ne? Und sie nimmt den Körper von dem Jungen und sie zerlegt ihn. Sie schneidet den Jungen
Nein.
viele, viele Teile. Und ja, sie kocht die Teile im Topf auf dem Herd. Und ich muss mal nachgucken, ein paar Stichpunkte hier aufgeschrieben. Und um das Ganze ein bisschen abzukürzen, die Mutter verfüttert den Jungen an den eigenen Vater. Und der ist ganz traurig, der Vater, und der guckt sich immer zu um und denkt sich, Mensch, wo ist mein Sohn, wo ist mein Junge? Der ist gar nicht hier beim Essen. Ne? Auch ein bisschen sauer, der Vater, und traurig, dass der Junge nicht zum Essen kommt. Und weiß gar nicht, dass er seinen eigenen Jungen gerade schnabuliert. Und die Tochter ist so traurig, dass sie die Knochen des Jungen unter dem Tisch aufsammelt und sie in einen Schal wickelt. Ich glaube, in den Schal, der dem Jungen selbst gehört hat, der bei der Aktion irgendwie abfiel. Also, ne, der Vater und der isst eben seinen eigenen Sohn und wirft die Knochen unter den Tisch, wie das halt früher eben so war. Und die Tochter nimmt diesen Schal mit den Überresten des Jungen, ihres Bruders, und sie vergräbt. Wie soll es anders sein? Die Knochen unter dem Baum, unter dem schon die Mutter des Jungen liegt. Und kurze Zeit vergeht und aus der Erde kommt ein wunderschöner Vogel, der davonfliegt und die Menschen mit seinem Gesang begeistert. Und er singt: Meine Mutter, die mich geschlacht, mein Vater, der mich aß, meine Schwester, das Marlenchen, sucht alle meine Bähnchen. Bind sie in ein Seidentuch, legt's unter den Wacholderbaum. Kiwit, kiwit, was für ein schöner Vogel bin ich. Das singt der Vogel. Und die Menschen freuen sich so sehr über sein Gesang, dass sie ihm Geschenke machen. Jetzt wird's skurril. Jemand schenkt ihm eine Goldkette. Man schenkt ihm ein paar rote Schuhe. Und man schenkt dem Vogel einen schweren Mühlstein. Der Vogel fliegt mit all diesen Dingen wieder nach Hause und singt vor dem Haus des Vaters. Und die Familie geht nach draußen, um zu sehen, wer da so wunderbar singt. Und da wirft dieser Vogel eben dem Vater die goldene Kette entgegen. Frag mich nicht, wie der den ganzen Scheiß getragen hat. Und die Tochter, die freut sich natürlich auch über den hübschen und schön singenden Vogel. Und sie bekommt die Schuhe runtergeworfen, die roten Schuhe, freut sich über die Schuhe, geht ins Haus, probiert die Schuhe an. Und jetzt kannst du ja dreimal raten, wer den schweren Mühlstein abbekommt, ne? Genau, der fällt nämlich der Stiefmutter auf den Schädel und zertrümmert der Stiefmutter ihren Kopf in 1000 Teile. So, wir haben hier also eine Stiefmutter, die ihren Stiefsohn enthauptet. Die kleine Schwester, die mit dem Gedanken leben muss, dass ihrem Bruder der Kopf abgerissen wurde und ein Vater, der seinen eigenen Sohn gefressen hat. Ja, das ist schon eine heftige Geschichte. Ich muss sagen, also, wenn man die liest oder sich mal anhört, klingt es noch brutaler, wenn man sie sich dann mal so im Ganzen durchliest. Das ist schon, wie gesagt, das ist alles dabei. Intrigen, Mord, Vertuschung. Also es ist heftig. Ja, ich habe vorhin, glaube ich, was habe ich gesagt? Dornröschen, nee, wie war das? Rapunzel, glaube ich. Rapunzel wird, glaube ich, von dem Prinzen geschwängert, den sie da regelmäßig empfängt. Ich weiß gar nicht mehr. Leute, wenn ihr es wisst, schreibt wie gesagt, in die Kommentare. Beim Froschkönig ist es ähnlich. Der Froschkönig zum Beispiel, der wird nicht von der Prinzessin geküsst, sondern der wird mit voller Wucht gegen die Mauer geschleudert. Sneewittchen fiel nicht von dem vergifteten Apfel ursprünglich in den tiefen Schlaf, sondern spuckte diesen wieder aus, nachdem ihr die wütenden Diener des Prinzen mit voller Wucht irgendwie auf den Rücken geboxt haben und so weiter und so fort, ne?
Woher weiß man das denn? Woher weiß man das?
Das sind die Originalmärchen, das sind die Originalüberlieferungen dieser Märchen. Das sind, was du kennst aus deinem Buch, was du da hier, ne, da noch dir vorlesen hast lassen von deiner Mutti. Da stehen ja schon die entschärften Versionen drin, ne?
Ja, deswegen frage ich ja. Also das, was du da gerade alles erzählt hast, das höre ich zum ersten Mal in meinem Leben.
Ja, natürlich hörst du das zum ersten Mal. You heard it here first. Ja. Ja, guck mal, Schneewittchen. Rotkäppchen, die Großmutter wurde nicht sofort vom Wolf verspeist. Er hat sie zerlegt, ne? Stattdessen, also hat sie nicht im Märchen verschlingt, dass sie im Ganzen irgendwie, die wir kennen, diese Großmutter im Original, dann zerlegt er sie stattdessen in mehrere Stücke, ne? Er hat ihr Blut in eine Flasche abgefüllt und setzte das Fleisch der Großmutter auch dem Rotkäppchen zum Essen vor. Bevor die dann auch selbst gefressen wurde. Also, ja, es ist Schneewittchen, ich habe es vorhin schon erzählt, ne? Also der Apfel fiel ihr aus dem Mund, nachdem die Diener ihr auf den Rücken geschlagen haben. Und Schneewittchen hat eben Rache an der bösen Stiefmutter genommen. Und die böse Stiefmutter, die musste auf ihrer Hochzeit glühende Schuhe anziehen und musste in diesen glühenden Schuhen so lange tanzen, bis sie tot umgefallen ist. Vor der ganzen Qual, von der ganzen Qual. Ja, so waren die Märchen eben im Original. Und irgendwann hat man, wie gesagt, gemerkt, ja, das ist zu heftig.
Ich stelle mir gerade die Frage, ob da vielleicht auch nicht so ein spiritueller Gedanke dahinter steckt. Weil nehmen wir mal das Thema mit den glühenden Schuhen. Also unter welchen Umständen sollte denn ein Mensch so glühende Schuhe freiwillig anziehen? Das geht ja nur unter Zwang und dann vielleicht unter einem Zauber. Und manche Märchen beinhalten ja auch Zauber. Es gibt ja Zaubermärchen. Aber das, wie willst du das denn sonst erklären? Also da kann ja mal keiner zwingen, da diese glühenden Schuhe anzuziehen.
Natürlich nicht. Früher, also gehen wir jetzt mal von der mittelalterlichen Zeit aus. Früher war da, ging es da viel Auge um Auge, Zahn um Zahn, ne? Also da würden Leute, du hast jemanden getötet, du musstest sterben. Das war für die Menschen völlig klar. Du hast jemanden irgendwie getötet, was er sich missbraucht, dann musstest du weg. Oder selbst Leute, die Kleinigkeiten gestohlen haben im Mittelalter, die wurden halt hingerichtet. Wirklich, wie sagt man, so Kleinkriminelle, Diebe, die dann Lebensmittel klauten oder kleine Geldbeträge gestohlen haben, die wurden dann meistens hingerichtet. Ne? Die hat meistens kein schöner Tod gewartet. Also der schöne Tod, dass zum Beispiel du mit dem Schwert enthauptet wurdest, schnell oder mit der Axt, was auch nicht immer gut funktioniert hat. Da können wir mal eine Folge drüber machen, über solche Sachen. Da hätte ich ganz viel zu diesen Themen. Es ist natürlich eine heftige Geschichte, aber da gibt es ganz viel Interessantes drüber zu erzählen. Ja, der Tod war für die Reichen und Schönen vorbehalten, der schnelle Tod. Aber die Kleinkriminellen, die wurden dann gerädert und ihnen wurden die Knochen zertrümmert und was weiß ich nicht alles. Ne? Das ist schon heftig. Ne? Also damals, eben um das zu beantworten, dass du anspielst. Es war halt so, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ne? Das war eben, du musstest eben glühende Schuhe anziehen, musstest dich zu Tode tanzen. Es war eben so, du hast was Böses gemacht. Es ist jetzt die Braut vom Prinzen und dann musste sie eben sterben.
Ja gut, wenn man das natürlich so betrachtet, dann könnte das ja auch sozusagen als Befehl vielleicht auch gelten, warum sie das dann gemacht hat. Ist doch mal interessant, mal so über ein Märchen nachzudenken, ne? Inwiefern
Ja.
es da vielleicht Berührungs- oder Anhaltspunkte gibt. Was mir zum Mittelalter immer sehr häufig in den Sinn kommt, ist dieses generelle Thema mit diesen ganzen Hinrichtungen. Du hast gerade ein paar Methoden auch angesprochen. Da können wir sehr gerne auch mal in einer einzelnen Episode drüber sprechen. Es wird immer so dargestellt, als ob das im Mittelalter so unglaublich schrecklich gewesen wäre. Wie war das denn in der Zeit vor dem Mittelalter? Also ich meine, da war es doch nicht besser. Oder kann man, und das ist eine offene Frage, die ich stelle, weil ich da, glaube ich, gerade echt nicht viel Ahnung zu habe, aber vor dem Mittelalter waren die einzelnen Dörfer, Gemeinschaften da, wo, sag mal, danach richtig hingerichtet worden ist, ne? Wie war das denn da sozial vorher? Also die Leute haben die anderen doch trotzdem dann fertig gemacht und richtig kaputt gehen lassen. Das hat sich doch nicht alles erst im Mittelalter so entwickelt, dass man dann auf die Idee gekommen ist, jetzt fangen wir an, Leute hinzurichten. Also ich meine, wenn wir allein nach der Bibel gehen, haben wir Hinrichtungen auch schon wesentlich, wesentlich früher in der Menschheitsgeschichte.
Es ist schwer bis gar nicht so zu beantworten, jetzt auf die Schnelle. Auch im Mittelalter wurde manchmal wahllos getötet. Also auch wenn es gar nicht nötig war, wurden Leute hingerichtet. Einfach weil du einen Herrscher hattest, der halt gesagt hat, es muss so sein. Es gab natürlich auch Könige, Herrscher, die noch ein bisschen gnädiger waren und mehr durchgewunken haben, die kleinen Verbrecher dann vielleicht eingesperrt haben oder mit kleineren Strafen belegt haben. Das ist schwer zu beantworten oder für mich jetzt zumindest auf die Schnelle gar nicht zu beantworten. Da müsste man ein bisschen länger recherchieren. Aber vor dieser Zeit, wenn es denn dann Dorfgemeinschaften gab und kleine Städte vielleicht, da wurde vielleicht jemand, da war das ganz selbstverständlich, dass jemand irgendwas geklaut hat oder jemand anders umgelegt hat. Der wurde vielleicht gleich irgendwo in irgendeine Ecke gezerrt und wurde da ums Leben gebracht. Ich weiß es nicht. Das ist schwierig zu beantworten, diese Frage. Wie gesagt, weil manchmal das auch im Mittelalter bei vielen Herrschern und Königen sehr willkürlich war, wie das passiert war. Die Entscheidungen, die fielen manchmal sehr willkürlich. Manche Herrscher waren berühmt und berüchtigt dafür, dass sie eben sehr brutal geherrscht haben. Manche waren eben dafür berühmt, dass sie ein bisschen gnädiger waren. Also da müsste man konkrete Beispiele jetzt raussuchen. Das ist jetzt für mich
Also,
zu beantworten.
ich erinnere mich zum Beispiel an Vrat Draculea, den Dritten. Über den haben wir zum Beispiel in einer Folge gesprochen. Und der hat, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, von 1431 bis 1476 gelebt. Und das war ja der Kollege, über den wir gesprochen haben, der ja die Soldaten oder auch die normale Bevölkerung der vermeintlichen Feinde ja auch genommen haben und die auf Pfähle gesetzt haben. Und ich erinnere mich an meinen Spruch mit Arsch zuerst. Und dann sind die Leute ja stückweise ja auch da an diesem Pfahl dann elendig ja auch dann gestorben. Und das hatte er ja zum Beispiel dann im 15. Jahrhundert auch gemacht. Also da siehst du ja auch einen ganz klaren Beweis dafür, wie sadistisch diese Zeit eigentlich ist. Aber ich stelle mir halt, wie gesagt, öfter mal auch jetzt gerade in diesem Bezug natürlich die Frage, dass es da 1, 2, 3, 4, 5, 800 Jahre vorher wahrscheinlich ja auch genauso waren, nur waren damals vielleicht nicht die Hinrichtungsmaschinen oder Methoden noch nicht entwickelt, um das mal so vielleicht beschreiben zu können.
Oh, ich glaube, erfinderisch waren die Leute schon immer, was das angeht, wenn es darum ging, Leute umzulegen. Also, ich glaube, da waren wir schon immer sehr erfinderisch. Das gab es schon vor der mittelalterlichen Zeit. Also gab es schon sehr seltsame Methoden, Leute zu töten. Da hatte die Menschheit noch nie Probleme damit. Aber vielleicht ein gutes Beispiel oder auch ein schlechtes für das, was du vorhin angesprochen hast, könnte die Blutgräfin sein. Ich habe mal eine Folge drüber gemacht für Sagenhaft und Sonderbar, nur so eine kurz angesprochene Geschichte. Die 1560 geborene Elisabeth, wie spricht man es aus? Báthory. Und sie war bekannt als die Blutgräfin. Und die ganze Geschichte ging damit los. Sie war halt sehr sadistischer Mensch. Und es ging damit los, dass sie ihre Bediensteten, diese Dienstmädchen, gequält hat. Sie hat sie geschlagen, sie gekratzt, sie geschnitten. Sie gestochen mit Nadeln und Gabeln und alles, was sie da fand, wurde da benutzt, um die Mädchen zu drangsalieren und zu quälen. Das Ganze hat sich dann hochgeschaukelt im Laufe mehrerer Jahre, muss man sagen, dass sie dann eben auch ihre treu ergebenen Bediensteten, die ihr sehr nahe standen, dazu gebracht hat und aufgefordert hat, ihr dabei behilflich zu sein, diese Mädchen zu quälen. Und später ging es dann so weit, dass die Mädchen auch getötet wurden von dieser Dame, von dieser Blutgräfin, von der sogenannten. Die wurden auch getötet, oft und am Anfang zumindest nicht von ihr selbst. Später dann denke ich schon, ich müsste nachgucken jetzt, ich habe es nicht mehr im Kopf. Aber das war eben so eine Sache, die hat die Mädchen eben dann, wie gesagt, getötet. Viele Mädchen hat sie getötet, viele, viele Mädchen wurden getötet und das Ganze ist erst aufgeflogen, als dann ja, niemand mehr junge Mädchen auf ihre Schlösser und Burgen schicken wollte, weil man schon ein bisschen so Lunte gerochen hat und keiner wollte mehr irgendwie seine Tochter dahin schicken. Sie hatte, ich glaube, das war auch so eine Art, sie hatte so eine Art Schule, so war es eine Benimmschule oder so eine Schule für so Dienstmägde, ich weiß es nicht mehr. Und ja, keiner wollte eben mehr, wie gesagt, weil die Mädchen verschwanden, keiner mehr die Mädchen dahin schicken. Und so musste sie auf adelige Mädchen zurückgreifen, denn sie wollte ja weiter quälen und weiter töten. Und der Adel hat die Töchter dorthin geschickt. Und als es dann losging, dass die verschwanden, da wurde man dann hellhörig. Und dann gab es eine Untersuchung und eins ihrer Schlösser wurde gestürmt und sie wurde dann festgesetzt. Ja, aber so eine richtige Strafe hat sie nie bekommen. Also es war immer so, alles, was sie getan hat, war nach einer gewissen Zeit so ein offenes Geheimnis. Also viele schienen davon zu wissen. Keiner hat irgendwas gesagt, denn solange es nur in Anführungszeichen, diese normalen Mädchen, diese aus dem normalen Volk, sag ich mal, diese Mädchen da betroffen hatte, hat kein Hahn danach gekräht. Aber als es dann an den Adel ging, an die adeligen Mädchen ging, das durfte dann nicht sein. Dann hat man dann nachgeforscht und dann, ja, wie gesagt, wurde sie festgenommen und ist dann, ich denke, im Hausarrest gestorben. Da gibt es ja verschiedene Versionen, aber das, was ich jetzt im Kopf noch habe, dass sie dann irgendwie im Hausarrest ja, ihr Leben ausgehaucht hat nach etlichen Jahren auf einem ihrer Schlösser oder Burgen. Also könnte so ein Beispiel dafür sein, wie ich es gerade gesagt habe, dass so willkürlich gehandelt wurde. Man wusste davon, man hat sie aber walten lassen, denn diese jungen Mädchen waren leider, muss man sagen, in den Augen des Adels halt nicht viel wert und so war es vielen egal. Das wäre so ein Beispiel dafür, zum Beispiel die Blutgräfin. Ja.
Es ist krass, also dann gibt es ja auch ganz klar Beweise aus der, ja, unmittelbare Beweise von Herrscherinnen oder Herrschern, die ja auch wirklich dann konkreter noch historisch belegt sind, dass sowas jetzt nicht häufig war, aber es war zumindest zu dieser Zeit nicht unüblich, dass man sowas vielleicht vernommen hat von einem bestimmten, ja, wie, sagen wir, von einem Herrschaftstum, von einem Königreich oder wie auch immer. Dass man das dann da durchaus ja auch mitbekommen hat. Das Interessante da ist natürlich, für mich jetzt zumindest mit meiner Weltbrille, die ich aufhabe, weil ich halt im 21. Jahrhundert lebe, dass grundsätzlich natürlich für mich ja die Frage dann noch aufkommt, dass man sich ja auch fragen könnte als Bürger zu der Zeit, möchte man nicht vielleicht eventuell aus so einem System fliehen, um vielleicht in ein anderes ja, überzugehen. Und das muss ja jetzt nicht direkt heißen, man reist da Hunderte, Tausende von Kilometern, sondern das könnte ja direkt schon im übernächsten Bistum beispielsweise anders sein. Oder waren die Leute wirklich gefangen zu der Zeit? Also wie war das Leben damals? Haben wir diese Vorstellung gerade von diesem Mittelalter, wie bei, ich sag mal, wie bei Gothic 2, wenn du in Corinis gerade ankommst, wo du dann siehst, dann gibt's einen Schmied, dann gibt's einen Bäcker, dann gibt's noch eine Burg innerhalb von diesem Ganzen drumherum. Also reden wir über so eine Zeit, über diese schöne romantische mittelalterliche Zeit, wenn man nur dieses Bild betrachtet.
Ich denke, das Mittelalter war nie wirklich romantisch. Das sieht für uns romantisch aus, wenn wir Filme gucken, ne? Aber ich denke, das war nie wirklich romantisch. Das Mittelalter war vermutlich sehr schmutzig, sehr viele Krankheiten, Menschen sind jung verstorben. Das war nie wirklich romantisch, glaube ich. Aber das alles jetzt so ein bisschen Halbwissen, was ich hier von mir gebe, da müsste man vielleicht mal einen Gast einladen, der sich gut damit auskennt. Auf deine Frage zurückzukommen, ob Leute da vielleicht versucht haben, auszubrechen, mit Sicherheit. Aber viele vor allem die jungen Damen oder was, die waren ja gebunden an die Familie. Da hat vielleicht noch eine ganz andere Form von Ehre und Stolz irgendwie geherrscht. Dann hat man seine Familie vielleicht nicht alleine gelassen oder wo wollte man hin? Was wolltest du tun? Die Leute hatten alle sowieso schon kein Geld. Ja, viele waren arm. Viele wurden auch von den Königen, von den Herrschern irgendwie ausgebeutet. Die mussten alles abgeben. Große Teile der Ernte, das bisschen Geld, was sie verdient hatten, ne, wurde dann eingetrieben in Form von Steuern und so weiter und so fort. Wie gesagt, Leute, nageln nicht auf den ganzen Infos jetzt fest. Da müsste man wirklich mal jemanden dazu holen, der sich auskennt. Machen wir vielleicht mal. Aber ich denke, selbst wenn du da ausbrechen wolltest, vielleicht wenn du jetzt in einem Dorf oder einer Stadt gewohnt hast, mit einem durchgeknallten Herrscher, wo du jederzeit damit rechnen musstest, dass der dich vielleicht irgendwie abholen lässt und irgendwie aufhängen lässt, weil irgendwie dich falsch bewegt hast. Wo wolltest du hin? Du konntest nicht in die Wälder, die waren voll mit vielleicht im Zweifel mit Bären und Wölfen. Das war ja damals noch ein bisschen anders, als es heute ist, ne? Wo wolltest du hin? Und du hattest ja eh keine Kohle. Wo und wie baust du dir was Neues auf? Da haben bestimmt Menschen irgendwie mal die Stadt gewechselt, das kann gut sein. Aber ich denke, dass es zur damaligen Zeit so, du bist vom Regen in die Traufe gewandert, nehme ich an, ne? Also, da hat sich dann nicht viel geändert. Und weiß auch nicht, ob das irgendwie dann vielleicht, wenn du verschwunden bist, damit dich da nicht vielleicht sogar gesucht hat. Ja, gut, wenn du nichts angestellt hast, wahrscheinlich nicht, aber ich stelle es mir schwierig vor, auf jeden Fall, um deine Frage zu beantworten. Das sind meine Gedanken dazu.
Wir können auch leider keinen mehr dazu befragen, der aus der Zeit stammt. Aber Mittelalter ist halt, wie gesagt, ein grundsätzliches Thema. Und da kommt für mich gefühlsmäßig, um nochmal an den Anfang auch anzuknüpfen, die ganzen Märchen, für mich gefühlt entstand das ja alles in dieser Zeit. Aber Fakt ist natürlich auch, dass auch viele Märchen im 18. und 19. Jahrhundert entstanden sind, die heute noch erzählt werden, weitergetragen werden. Und was ganz interessant ist, das ist ja auch internationale Märchen ja dann auch gibt. Ich weiß nicht, wie verhält sich das so mit deutschen Märchen? Sind die in Amerika auch bekannt? Gibt es da welche, die ja beispielsweise auch da gang und gäbe sind, dass die dort auch erzählt werden? Weißt du da was drüber?
Also ich kann jetzt nur von meinem Kollegen Dustin ausgehen, vom englischen Podcast. Der kennt viele dieser Märchen. Also sie sind ihm bekannt. Es variiert stark. Also er hat mir da mal ein paar so erzählt und die weichen dann teilweise auch stark von unseren Erzählungen ab. Das weiß nicht, mit was das zu tun hat, aber im Kern sind sie sich ähnlich, ja. Im Kern sind sie sich schon ähnlich. Es wurde auch vieles vielleicht dort drüben, um jetzt mal bei Amerika, in Amerika zu bleiben, veramerikanisiert, wie man so schön sagt, ne? Guck mal, Ariel, die Meerjungfrau. Guck dir die Geschichte an, die du im Kino angucken kannst, ne? Das ist so eine typische Ami-Geschichte, finde ich. Also, kann man jetzt sehen, wie man will. Ich denke, ich find das schon. Und die beruht auf der Geschichte der Undine. In der deutschen Mythologie und in Märchen ist Undine so ein weiblicher Wassergeist, der, wie der Name schon sagt, ans Wasser gebunden ist und den Menschen, und den die Menschen ja in oder an Seen oder Wasserfällen eben gesehen haben wollen. Damals gibt es eben Legenden darüber, dass Menschen eben die Undine gesehen haben. Die sitzt da irgendwo an einem Wasserfall, sitzt die am Rand und kämmt ihre Haare oder singt ein Lied oder was weiß ich, oder kackt ins Wasser. Und ja, dort sitzen sie manchmal und singen eben wunderschöne Lieder, diese ja, Meerjungfrauen. Und Undine besitzt keine Seele. Die unsterbliche Seele bekommt sie erst, wenn sie mit einem Menschen zusammen, sich mit einem Menschen zusammentut und dieser Mensch sie heiraten möchte. Wenn man ihr aber untreu wird, dann tötet sie einen. Und das Märchen ist von dem deutschen Dichter, boah, wie hieß der? Friedrich de la Motte Fouquet, glaube ich, nannte der sich. 1811. So ein Kunstmärchen, Kunstmärchen Undine, ne? Und er war natürlich auch inspiriert von solchen Legenden. Also, das ist, ja, das ist schon sehr interessant. Die Geschichte geht ungefähr so: der Ritter Huldbrand ist gestrandet an einer abgelegenen Landzunge aufgrund eines großen Sturms. Dort lebten ein Fischer, seine Frau und deren adoptierte Tochter Undine. Die war zu dieser Zeit 18 Jahre alt. Und Dine, ja, hat sich für den Ritter Huldbrand sehr interessiert, hat Interesse gezeigt an ihm. Und der Fischer also der Vater der Undine, der wusste das zu zügeln, dem hat das nicht gefallen. Stattdessen hat er dem Huldbrand erzählt, dass sie einst eine leibliche Tochter gehabt hatten, die jedoch im Meer ertrunken ist, glaube ich, so war das. Und später ist Undine als kleines Mädchen bei ihnen aufgetaucht und wurde von ihnen aufgenommen. Und da eben der Sturm, das war so ein sehr großer und lang andauernder Sturm, das unmöglich gemacht, dass er aufs Festland zurückkehren konnte. Und daher hat der Huldbrand lange Zeit bei der Familie verbracht und hat sich schließlich in die Undine verliebt. Und sie haben geheiratet. Und in der Hochzeitsnacht hat Undine ihm erzählt, dass sie eine Nymphe oder sagen wir Meerjungfrau oder Nymphe war und nur durch einen menschlichen Ehemann eben eine Seele erlangen könnte. Das hat den Huldbrand nicht erschreckt. Also der war davon ganz angetan. Und das Paar hat dann, als das Wetter besser wurde, die Fischhütte verlassen, zog in eine große Stadt. Und dort sind sie auf Bertalda gestoßen. Das Bertalda war, heieiei, das war Huldbrands frühere Frau oder Geliebte. Und die drei sind zusammengezogen, wie es früher manchmal üblich war, wenn jemand Kohle hatte und Rang und Namen. Und sie sind in eine Ritterburg gezogen. Und ja, zwischen Huldbrand und dieser Bertalda ist eben die Liebe neu entfacht worden. Und sie haben eine Schiffstour unternommen. Und diese Schiffstour wurde unterbrochen. Diese romantische Bootstour, die wurde unterbrochen, weil Undines Onkel, Kühleborn, der war ja auch so eine Wassergestalt, was immer jetzt man auch Meerjungmann, Mann, ich weiß es nicht, hat die gestört. Und Huldbrand hat dann eben gesagt, er soll sich ihr verziehen und hat gesagt, ja, so und so ist es jetzt. Genau, er hat dann eben die zwei verflucht, dieser Kühleborn. Und genau, Undine ist in die Fluten zurückgekehrt, sagt die Legende. Und hat ihren Ehemann gebeten, doch treu zu sein. Aber Huldbrand und Bertalda haben geplant zu heiraten. Undine hatte Einwände. Und kurz vor der Trauung der beiden, also bei der Hochzeit der beiden, zwischen Huldbrand und Bertalda, ist Undine aufgetaucht aus einem Brunnen, hat sich ihren Ritter geschnappt, hat ihn auf den Mund geküsst und er fiel tot um. Das ist so in einer stümperhaften Kurzversion die Geschichte der Undine, der Ariel der Meerjungfrau. So ist eigentlich dann die Originalgeschichte. So ungefähr geht die Originalgeschichte.
Jetzt weiche ich ja schon sehr stark von der Version von Disney ab. Wer war eigentlich bei Disney der Vater von Ariel? War das Zeus?
Zeus ist griechische Mythologie.
Ja, das tut mir leid, liebe Zuschauer. Ja, wer war das denn? Herkul? Nein, nein, nicht.
Wenn er mal.
Herkul ist ja auch
Weiß nicht,
nicht.
war es Neptun vermutlich dann?
König Neptun?
König Neptun, nehme ich an, war das dann? Ich habe keine Ahnung, das ist schon
Liebe
lange her.
Zuschauer, schreibt es in die Kommentare rein. Wer war der Vater von Ariel? Es gab auf jeden Fall Sebastian, das war der kleine gelbe Fisch. Und dann gab es auch noch die Krabbe. Und wie hieß die Krabbe? Die Krabbe hieß, glaube ich, Sebastian.
Bastian, ja.
Und der Fisch hieß Fabian. Irgendwie so. Unsere Zuschauer kriegen das auf jeden Fall hin. Amerikanisiert ist ein gutes Stichwort. Das ist ein gutes Stichwort, weil es ist interessant, wenn der Dustin diese ganzen oder vermeintlich einige unserer deutschen Märchen ja auch kennt, dann siehst du, dass es ja auch dann seine Runde gemacht hat, global gesehen, und dass viele Menschen ja auch dann diese Geschichten dann auch gehört haben. Und dann ist es ja natürlich sehr interessant zu sehen, dass natürlich auch selbst wenn diese Geschichten jetzt hier geschrieben stehen, in der vermeintlichen Originalfassung, wie ich sie beispielsweise jetzt als Kind vorgelesen bekommen habe, dass trotzdem Jahrhunderte später noch auf anderen Kontinenten natürlich die Geschichten erzählt, gedruckt werden, aber trotzdem noch bearbeitet werden, damit sie eben in diesen amerikanischen Flair vielleicht passen, dass es halt eben nicht ganz so langweilig klingt, wenn man halt so ein kleines Kind hat, was stundenlang im Wald spaziert, wo der Wald beschrieben wird wie ein klassischer deutscher Wald in Bayern, wo, glaube ich, kein Jugendlicher bzw. kein amerikanisches Kind viel mit anfangen kann, weil einfach diese Naturbeschreibung einfach so fernab von deren Realität ist, dass es natürlich irgendwo auch angepasst wird. Das kann ich auch da verstehen. Aber trotzdem ist es ja so, dass selbst mit der Möglichkeit, dass man heute die Geschichten so, wie wir Deutsche sie so zumindest rausgeben, in Anführungszeichen, dass das trotzdem so ist, dass es nach wie vor bearbeitet wird. Und das ist interessant zu sehen. Und deswegen erstaunt es mich so, dass man jetzt, und deswegen habe ich ja vorhin auch gefragt, so, gibt es wirklich die Möglichkeit zu sehen, wo die Originalmanuskripte von diesen Geschichten oder Märchen auch sind oder dass man das im Originaltext auch sehen kann? Weil das für mich ja auch dann beschreibt, dass da auch wirklich dieser Beweis da ist. Und dieser Beweis wurde ja mehrfach dann auch überprüft. Und die Frage ist, warum wurde denn die Originalgeschichte nicht nach wie vor weiter so veröffentlicht? Also es ist ja aber wahrscheinlich wieder ein ganz anderes großes diskutables Thema, vor allem in der heutigen Gesellschaft, ne, warum Sachen und der Dinge auch angepasst werden. Aber warum hat man das denn dann schon? Ich weiß nicht, wie lange ist es bekannt, dass diese Originalmanuskripte existieren, schon von Anfang an?
Nagel mich nicht auf den Begriff Originalmanuskripte fest, denn viele dieser Märchen sind einfach mündlich überliefert worden. Das ist jetzt, das sind Dinge, wo man rumgelaufen ist und einfach mit Menschen geredet hat und sich diese Sachen hat erzählen lassen, ne? Da gibt es über viele dieser Geschichten, da gibt es nicht irgendwo, da liegt nicht irgendwo ein Originalschriftstück, wo dieses Märchen draufsteht. Ne? Also diese Gebrüder Grimm, die sind da umher gereist und haben sich diese Geschichten zusammengesammelt. Also so war das nicht, dass du da jetzt irgendwo ein Originalbuch findest oder hier die Geschichte aus der Stadt und hier die Geschichte aus der Stadt. So ist das nicht, ne? Das ist alles zum größten Teil einfach mündlich überliefert und die haben das aufgeschrieben. So wie es heute noch viele ja, Forscher, Heimatforscher, kann man das sagen, weiß ich nicht, tun. Die gehen dann, ja, hey, die Geschichten um den Untersberg. Wir haben, glaube ich, mal drüber geredet, wo angeblich diese Zeitanomalien stattfinden, wo angeblich Riesen gesehen wurden und Zwerge in der Vergangenheit, wo sich Menschen eben diese Geschichten und Legenden über Riesen und Zwerge erzählen und um eine komische Maschine, die im Innern des Berges da irgendwelche Dinge tut und Zeitanomalien dort ja sich zutragen sollen. Und man geht eben, wo geht man hin? Man geht in die Dörfer rund um diesen Untersberg, in die Städte, in die Dörfer rund um diesen Untersberg. Man geht im Zweifel in irgendwelche Kneipen rein und spricht mit älteren Menschen und fragt die einfach, hey, was weißt du davon? Und dann sagen die vielleicht, hey, meine Oma hat erzählt oder die Oma meiner Oma hat erzählt. Und so ist das bei den Märchen auch gewesen.
Ja, aber dann sind alle Märchen Bullshit. Also dann steckt da kein Wahrheitsgehalt hinter. Sorry, es tut mir leid, dass ich da alle Menschen enttäuschen muss, die daran glauben, dass da irgendwo ein wahrer Kern hinter steckt. Weil, okay, wenn ich danach gehe, ne, was erzählt mir derjenige dazu? Was erzählt mir dann der andere dazu? Dann habe ich ja mal wieder zwei verschiedene Versionen zu der gleichen Thematik, zur gleichen Geschichte. So, da muss ich hier als Sammler sozusagen ja entscheiden, welcher dieser Überlieferungen kommt ja am meisten und am ehesten in Frage und welche klingt ja am schönsten und welche passt am ehesten. Aber nur weil 99 Leute jetzt mal gesagt beschreiben, dass sie ein bestimmtes Event, ein bestimmtes Märchen vielleicht wirklich in echt erlebt haben und der eine einzige, der eine andere Geschichte behauptet, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit? Ich meine, die kann man ja natürlich errechnen, aber was ist, wenn der eine, der das wirklich erlebt hat, sozusagen, oder am besten überliefern kann, oder eben vielleicht nicht am besten überliefern kann, weil er Probleme hat, das zu überliefern, aber was ist, wenn seine Geschichte, sein Erlebnis das Allerwahrste vielleicht davon ist? Dann haben
Ja.
wir 99 mal Fake News notiert und dann kommen ein paar Gebrüder vorbei und entscheiden für uns dann, welche Version davon am ehesten in Frage kommt. Das ist ja hier Fox News und Bild, aber noch mal ganz, ganz viele Jahre davor. Das ist ja unerhört.
Diese Märchen hatten ja nicht die Intention, oder die Märchenschreiber und Erzähler hatten ja nicht die Intention, da irgendwelche Wahrheiten zu verbreiten. Ich denke, man
Ja, die
darf.
wollten Kohle machen.
Wollten Kohle machen. Natürlich wollten die auch ein bisschen Kohle machen. Die Bücher haben sich wahnsinnig gut verkauft. Die von den Gebrüdern Grimm, die Bücher sehr gut haben die sich verkauft. Die haben gut Geld gemacht damit. Ja, man muss das alles einfach nehmen als das, was es ist. Es sind schöne Geschichten. Ich höre mir gerne Märchen an. Ich habe ja früher auf dem Podcast-Kanal Sagenhaft und Sonderbar auch Märchen vorgelesen vor meinem Ofen hier. Und mir macht es immer noch viel Spaß, mir die durchzulesen. Ich habe da echt viel Freude dran an diesem Märchen und genauso sollte man das sehen. Man sollte sich durchlesen, Freude dran haben und gar nicht drüber nachdenken, ob da irgendwas echt an der Geschichte ist oder nicht. Ich meine, guck, es hat ja viel Gutes bewirkt, auch diese Märchen. Viele Sachen wurden inspiriert. Ich habe es gerade erzählt mit der kleinen Meerjungfrau, die Geschichte der Undine. Hans Christian Andersen übrigens hat die Geschichte der Undine für sein Märchen die kleine Seejungfrau inspiriert, was dann auch vielleicht eine Vorlage für Ariel war. Und anfangs ähnelt sich die Disney-Geschichte und die von Andersen noch. So ist die Meerjungfrau in seiner Geschichte eine von fünf Töchtern des Meereskönigs, die schönste noch dazu. Und sie bekommt so eine kleine Statuette von einem Jüngling in die Hände, die ins Meer gefallen ist von einem Schiff oder whatever. Und ihre Großmutter erzählt ihr eben die schönsten Geschichten von der Oberfläche und von der Menschenwelt. Und so wird sie natürlich neugierig und will das alles auch selbst erleben, genau wie im Film Ariel. Und als sie endlich 15 wird, dann darf sie an die Oberfläche. Und sie beobachtet dort ein Schiff, auf dem Menschen sind. Das Schiff sinkt später in einem großen Sturm und fast alle sterben. Den Prinzen rettet die kleine Meerjungfrau, weil sie weiß, dass Menschen unter Wasser nicht lange leben. Und ja, so schnappt sie sich eben den und schwimmt mit dem eben an Land und bringt ihn zum Strand. Und ja, im Laufe der Geschichte erfährt die Kleine, dass die Wesen aus dem Meer keine Seele haben, wie die Menschen. Das haben wir vorhin auch schon gehört in der Geschichte der Undine. Und die kann man eben nur bekommen, wie auch in der Geschichte davor, wie gesagt, wenn man sich mit Menschen einlässt und von so einem Menschen eben abgöttisch geliebt wird. Bla bla bla. Soweit ist eben die Ähnlichkeit mit der Disney-Geschichte zu erkennen. Und die Meerjungfrau bekommt auch in dieser Geschichte von der Meerhexe, bekommt sie einen Zaubertrank. Ich denke, das ist bei Ariel irgendwie genauso, ne? Die bekommt da irgendwie, dass sie, die Stimme ist dann weg und sie bekommt ihre Beine. So ist das hier auch. Bloß in dieser Geschichte schmerzen der jungen, der kleinen Meerjungfrau ihre Füße bei jedem Schritt. Das bewirkt dieser Fluch, dieser Zauber. Bei jedem Schritt schmerzen ihre Füße, als würde sie auf Glasscherben gehen. Das ist eben, ja, wie gesagt, das ist dieser Fluch. Und im Gegensatz für diese Beine möchte die Hexe eben noch etwas haben. Das kennen wir auch aus dem Disney-Film. Sie will die Stimme. Im Original allerdings ist es so, dass die Hexe der kleinen Meerjungfrau die Zunge direkt aus dem Mund schneidet. Genau. Sie sagt, streck deine kleine Zunge hervor, dann schneide ich sie ab zur Bezahlung und du bekommst dafür den kräftigen Trank, das sagt die Hexe. Genau. Und dann will die Kleine sich eben den Prinzen angeln, hat eben all diese Strapazen auf sich genommen und ja, der verliebt sich in die Prinzessin aus dem benachbarten Königreich und die heiratet er dann auch. Und in der Geschichte heißt es, dass der erste Sonnenstrahl nach der Hochzeitsnacht der beiden die kleine Meerjungfrau umbringt. Und so raten die Schwestern der kleinen Meerjungfrau ihr, dass sie den Prinzen vorher töten soll, weil das der einzige Weg wäre, dass sie sich wieder in so eine Meerjungfrau, in so ein Wasserwesen mit einer Flosse verwandelt. Das möchte sie nicht und sie zieht es vor zu sterben. Und das passiert dann auch in der Geschichte. Also alles sehr abgefuckt und sehr brutal. Sie stirbt dann, der Sonnenstrahl tötet das Mädchen und sie verwandelt sich allerdings in einen Luftgeist, der von da an herumschwirrt und Gutes tut. So im Groben ist die Geschichte. Ja.
Gelten Disney-Märchen so als Official-Märchen? Was gibt's so ein, gibt es auch so ein Qualitätsranking von Märchen, dass man sagt, so alles das, was aus Deutschland kommt, was in schriftlicher Form niedergeschrieben worden ist, das sind Märchen, Klammer auf, Trademark, Klammer zu. Und diese ganzen Disney-Märchen, weil sie werden ja auch bei Disney Plus beispielsweise auch so deklariert. Und das ist klar, jeder von uns kennt den Begriff Disney-Märchen. Sind diese Märchen auch so legit wie Struwwelpeter oder wie Hänsel und Gretel?
Gute Frage, ne?
So Cars zum Beispiel.
Sind ja auch Märchen irgendwo, ne? So diese Cars-Geschichte und alles, was es nicht so jetzt Neues gibt, das sind ja auch irgendwo
Es
Märchen,
ist ja
gut.
übertrieben. Also wenn man das mal ganz groß betrachtet, ist es ja wirklich so. Und Star Wars ist auch ein Märchen.
Ja.
Ja, also da steckt ja ganz, ganz viel mehr hinter. Und wir können ja leider nicht drüber reden, weil du hast keinen Bock auf dieses Thema, bist noch nicht so tief drin, leider. Hier mache ich mal den Aufruf. Gibt es einen Star Wars-Experten unter unseren Zuschauern, der möge sich doch bitte an jwrpodcast@mail.de wenden? Würde ich gerne mal machen. Da gibt es ganz, ganz viel drüber zu reden, weil mit dir geht das ja nicht. Mit dir geht das ja wirklich nicht. Aber das sind auch alles im weitesten Sinne auch Märchen von den Inhalten, die man da auch erkennt, wenn man das ganze Space Design beispielsweise auch zur Seite lässt. Und das hat ja beispielsweise auch so einen unfassbar großen kulturellen Impact. Kann man dann sagen, dass Star Wars genau so legit ist wie Struwwelpeter?
Stell dir doch mal vor, Die Welt dreht sich in, was weiß ich, 500.000 Jahren immer noch. Und die Leute erfahren von der Star Wars-Geschichte. Wie hört sich das für die an? Wenn dann, weißt du, wenn dann vielleicht keiner mehr weiß, dass das mal ein Film war, einfach, der zu unserem Vergnügen produziert wurde, sondern man findet irgendwo, stell dir vor, man findet irgendwo das Skript, das Star Wars-Skript, oder man findet ein Buch, ein Star Wars-Buch. Und dann erzählt man sich vielleicht die Geschichte von Star Wars. Wer weiß, wir haben da alles, was eine geile Geschichte hergibt. Wir haben eine Prinzessin, wir haben einen, nennen wir es mal Prinzen, ne? Ist ja jetzt kein wirklicher Prinz. Aber wir haben einen Prinzen, wir haben noch einen Widersacher. In dem Fall sind eigentlich beide gut, ne? Also Luke und wie heißt er? Dein
Das
Kumpel.
Vader.
Der Harrison,
Ach so, du meinst Han Solo.
Han Solo, das sind ja, sind beide gut, sind Widersacher, könnten beides Prinzen sein, könnte man sagen. Oder einer ist eher so der Bürgerliche, der andere ist der Prinz und beide kämpfen um die Gunst der Dame. Allerdings erfährt der eine ja dann fuck, Inzucht. Und dann haben wir haben Zwerge, wir haben Riesen, ne, die Ewoks, wir haben noch andere Zwerge, wir haben die Riesen, wir haben Chewbacca, wir haben viele, viele sehr, sehr coole Wesen, finde ich, ne? Mystische Wälder. Wir haben den, ich erinnere mich, und den, ich liebe diesen Film, Ewoks, Karawane der Tapferen und wie sie nicht hießen die Filme. Es gab, glaube ich, zwei Ewok-Filme oder gab es drei? Zwei, glaube ich, gab es, ne? Und die habe ich noch sehr gut in Erinnerung, diese Ewok-Filme. Und das für mich, ich habe den ja auch geguckt, als ich noch sehr, sehr jung war, diese Ewok-Filme. Und da wusste ich nichts von Star Wars. Ich habe die Ewok-Filme geguckt. Und dieses kleine Mädchen ist mit ihrer Familie eben auf diesem Planeten gelandet. Die Eltern sind ja dann gestorben und die Kids waren auf sich alleine gestellt. Die Ewoks halfen denen dann. Dann kamen ja, glaube ich, die Stormtrooper und wollten diesen Planeten irgendwie platt machen. Und für mich war das ein Märchen. Das war damals für mich ein Märchen. Für mich definitiv. Ich war echt wirklich noch sehr, sehr jung. Für mich war das definitiv ein Märchen. Also Star Wars hatte alles, oder dieses Märchen, diese Geschichte hatte alles, was ein Märchen haben muss, ne? War wirklich faszinierend. So ist es ja auch mit Herr der Ringe, Harry Potter. In vielen, vielen Jahren, wie gesagt, wenn vielleicht keiner mehr weiß, dass das mal Filme waren, wenn sowas gar keine Relevanz mehr hat, sowas wie Filme, dann werden sich Leute vielleicht wundern, was das mal war. Ob das auch irgendwelche überlieferten Geschichten sind, die wirklich passiert sind, oder ob man, ob man da irgendwas erfunden hat.
Also, wie ist das denn jetzt nochmal physikalisch gesehen, damit wir mal auch ein bisschen auf die Wissenschaft heute Abend eingehen? Alles das, was wir hier produzieren, auch gerade in diesem Moment, also ich meine jetzt in diesem Moment, wo wir beide jetzt hier sitzen, nicht bei der Ausstrahlung, das wird ja auch schon durch das WLAN oben in Richtung Satellit ja auch verarbeitet. Das heißt, dass diese ganzen Signale, die wir jetzt schon produzieren, ja automatisch schon ins Weltall hinausgetragen werden. Und diese Wellen gehen ja ihren Weg. Das bedeutet, wobei man muss ja erstmal sagen, das könnte ja grundsätzlich bedeuten, dass ein Alien unsere Show vor den Menschen sieht. Stell dir das mal vor. Auf der Rückseite des Mondes, da sitzen dann so fünf Aliens und die gucken dann und stellen fest, boah, guck mal hier, es ist Montagabend, die beiden Jungs nehmen wieder auf und wir können das schon vor den Menschen schauen, weil wir alle Netze da abzapfen. So, kann ja sein, kann ja sein. Wir senden doch schon seit 70, 80 Jahren, senden wir doch schon raus, unbewusst. Und spätestens seit dem Zeitalter der Satelliten hauen wir ja alles, was wir an Informationen haben, komplett raus in den Kosmos. Gucken die Aliens den JWR-Podcast vor den Menschen?
Halten die Aliens den JWR-Podcast für ein Märchen?
Das wissen wir nicht. Aber das werden wir vielleicht auch nie ergründen, aber um dann noch mal ernsthaft darüber zu sprechen, über diese Thematik, was wäre, wenn, ne, dann findet eine neue Zivilisation dann alte Manuskripte und wir sind ja auch gesellschaftlich gesehen prädestiniert dafür, dass wir eigentlich jetzt rausgehen müssten, irgendwas verbuddeln müssten, weil eigentlich klar ist, dass, wo wir uns jetzt gerade so als Menschen befinden, so, ich glaube nicht mehr, dass wir noch 30, 40 Generationen machen, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ich sage jetzt auch nicht zwei, drei Generationen, das wäre schwachsinnig, aber ich sage mal so 30, 40 Generationen. Danach, glaube ich, wird es schwierig. Wir müssten jetzt eigentlich anfangen, die Sachen zu vergraben. Wir müssten unsere alten Star Wars Comics und alten Star Wars Bücher rausnehmen, die vor der Disney-Ära sind. Das ist ganz wichtig, liebe Zuschauer, nicht den Disney-Kram verbuddeln. Einpacken in irgendwelche Boxen. Und dann wie mit Black Goo, worüber wir sehr bald sprechen werden, verschließen. Und dann, wenn dann in 500.000 Jahren, wie du sagst, wenn dann die ersten Menschen halt wieder auf der Suche sind nach Dingen, was uns ja vorangetrieben hat, dieser Drang, immer neue Sachen zu erforschen. Das hat uns natürlich auch dazu gebracht, wo wir jetzt heute hier stehen. Komisch, ne? Du investierst so viel und machst und tust in Fortschritte und umso moderner man wird, umso schlimmer wird es eigentlich wieder. Das ist eigentlich sehr paradox.
Das ist paradox. Aber genug philosophiert für heute. Leute, ich werde dem Dean jetzt noch ein Märchen vorlesen. Und ich danke jedem, der hier zugehört hat und sich unsere geistigen Ergüsse bis zum Ende angehört hat. Und wer das bis zum Ende angehört hat, der hat natürlich auch rausgehört, über was wir als nächstes reden. Das wird sehr spannend, denke ich. Es wird ein interessantes Thema, das sich auch ein paar Leute gewünscht haben. Und das wird bestimmt sehr gut, Dean. Dann würde ich sagen, bring uns mal ins Bett.
Dankeschön, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Und es könnte ja auch durchaus sein, dass Menschen mit unserem Podcast aufstehen, weil ich habe es dir gesagt, in der Nacht, wir haben die besten Zuhörerinnen in der Nacht von donnerstags auf freitags, da hören so viele Leute zu, da schalten so viele Leute rein. Mega cool, wir haben auch in der letzten Woche 15 neue Freunde dazu bekommen hier im Podcast. Mega, mega schön zu sehen. Die Spotify-Zahlen wachsen auch weiter. Und da haben wir auch ein cooles neues Design für jede einzelne Folge. Da müsst ihr mal reinschauen. Bisschen moderner auch gehalten jetzt. Und ja, ansonsten, nächste Woche sehen wir uns und dann können wir mal gucken, was wir da machen. Wir werden da was ganz, ganz Feines auf jeden Fall zaubern. Wir haben einen Plan.
Es wird märchenhaft.
Oh nein, bitte nicht. Ciao.